darf einen schönen guten Abend wünschen. Herzlich willkommen im Kepler Salon am 20. Juni. Wir sind heute drei Frauen an der Front hier. Ich begrüße sehr herzlich neben mir die Judith Brandner und einen für Sie Überraschungsgast, die Yuko Tochigi. Herzlich willkommen.
Schönen guten Abend.
Wir haben einen Abend, der sich rund um Japan dreht, rund um die gesellschaftspolitische Seite von Japan. Ich freue mich sehr, dass die Frau Brandner sofort ja und eingewilligt hat und zugesagt hat, hierher zu kommen. Und es ist ganz wichtig, einfach einmal eine andere Seite von Japan zu zeigen. Nicht nur Fukushima, wie man es jetzt in den Medien kennt, wie man jetzt die technischen Bereiche beleuchtet hat, was die Katastrophe an sich für Bilder gebracht hat, was für Auswirkungen es vielleicht von dem her haben könnte. Einfach wie wir die Medienlandschaft jetzt miterlebt haben in den letzten fast 100 Tagen seit Fukushima. 11. März 2011 war für viele einfach ein Tag, wo sich ganz, ganz viele Fragen aufgedrängt haben. Viele Sachen sind in Frage gestellt worden, die vorher einfach als so sicher geglaubt wurden. Fukushima ist ein Beispiel eines Atomkraftwerks, das kurz vor seiner Schließung war und nur mehr wenige Tage hätte im Einsatz sein sollen, der gerade, dass es wirklich zu diesem Ausbruch kommt und zu diesem Reaktorunfall, statistisch gesehen eine Zahl, die man sich fast gar nicht mehr vorstellen kann. Wir haben am 15. März hier im Salon einen Vortrag gehabt, der hat geheißen, wie designen wir unsere Zukunft? Darin hätte es gehen sollen von Professor Charmier und Herrn Gerhard Stocker vom Ars Electronica Center über ihre ganzen Erfahrungen. Diese Herren haben ihre Vorträge völlig umgestellt. Es waren auf einmal zu viele Fragen im Raum, zu viele Mythen, die zerstört wurden, zu viele Sachen, die einfach mit dem zusammenhängen. Ich freue mich sehr, dass mir die Japanologin und Journalistin Judith Brandner heute hier zu uns Gast haben. Sie ist begeisterter Japan-Fan, würde ich sagen, einerseits beruflich. Sie berichterstattet schon seit Jahren für Ö1, fürs Radiokolleg immer wieder für Sachen, aber auch für viele deutsche Sender und auch für den Schweizerischen Rundfunk. Sie lebt auch immer wieder in Japan, ist so quasi an der Front, kennt die Kultur, hat auch, wie ich gelesen habe, einige Erdbeben schon miterlebt, was ja auch ein Thema rund um Fukushima ist. Wie gestaltet ein Leben sich in Japan, wenn man weiß, dass das Risiko eines Erdbebens einfach da ist? Wie lebt man damit? Wir werden heute einiges hören. Zum Titel möchte ich noch eines sagen, Kratzer im glänzenden Lack. Das ist ein nicht von uns gewählter Titel, sondern der Buchtitel von Judith Brandner. Das Spannende für mich war einfach, dass dieser Titel lange vorher feststand. Vielleicht werden Sie auch noch drauf eingehen. Und Frau Yuko Tochigi ist heute auch hier. Sie ist Japanologin und unterrichtet Japanisch eben in Wien. Ist heute hier und kann auch Fragen direkt natürlich beantworten und unterstützt auch ein Hilfsprojekt, das sie uns dann auch noch ein bisschen vorstellen wird. Also es geht uns darum, Einblick in die Gesellschaftspolitik zu bekommen, in das Land, in das Leben dort und einfach mal viele Faktoren rundherum zu beachten. Mein Name ist Iris Meyer. Ich bin hier für die Programmgestaltung vom Kepler Salon zuständig und freue mich heute, Ihre Gastgeberin sein zu dürfen. Jetzt eben bitte ich die Judith Brandner um ihre Einführung, um einen Teil des Buches vorzustellen und dann gehen wir auch direkt in die Diskussion.
Bitte schön. Vielen Dank, Iris Meyer, für diese reizende Vorstellung und schönen guten Abend auch von mir und vielen Dank, dass Sie so zahlreich gekommen sind. In Vorbereitung dieses Abends habe ich mir so überlegt, was ist unser Japan-Bild? Und ich muss das jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe mir auch überlegt, obwohl so viele von Ihnen gekommen wären, wäre 3/11, wäre die Katastrophe nicht passiert. Die Antwort kann jeder für sich beantworten. Die Katastrophe am 11. März, denke ich, war ein so großer Einschnitt, dass unser Japan-Bild wahrscheinlich für immer davon geprägt sein wird. Niemand ist der medialen Flut entgangen. Wenn wir heute Japan sagen, assoziieren wir die Katastrophe, das Erdbeben, den Jahrhundert-Tsunami und einen Ort, der ohne das, was geschehen ist und was womöglich dort noch passieren wird, niemals zu dieser negativen Berühmtheit gelangt wäre. Fukushima kennt heute jeder. Fukushima ist, ganz ähnlich wie Tschernobyl, zu einem Schlagwort geworden. Wir sprechen von der Welt nach Fukushima. Fukushima steht für die entfesselnden Geister, für die Unbeherrschbarkeit der Atomenergie. Fukushima hat das Konzept der friedlichen Nutzung der Kernenergie, zumindest hier in Europa, so gehörig ins Wanken gebracht, dass jetzt einige Länder wie Deutschland, die Schweiz, aber auch Italien den Ausstieg aus der Kernenergie beschlossen haben und beziehungsweise eine Rückkehr für unmöglich erklärt haben. Fukushima hat denen, die schon immer vor der Atomenergie gewarnt haben, auf die schlimmste Weise Recht gegeben. Und diese warnenden Stimmen, die hat es auch in Japan gegeben. Jawohl, auch wenn sie nicht gehört worden sind, beziehungsweise nicht beachtet worden sind. In Vorbereitung des heutigen Abends bin ich auf ein Buch gestoßen, das ich bis jetzt nicht gekannt habe. Der 1943 in Tokio geborene Autor Hirose Takashi hat 1981 ein Buch geschrieben mit dem provokanten Titel Atomkraftwerke nach Tokio. Und er stellt darin die sehr einfache Frage, wenn die Atomkraftwerke so sicher sind, wie doch immer wieder behauptet wird, warum bauen wir sie eigentlich nicht mitten im Zentrum von Tokio, anstatt so weit draußen, wo es dann auch einen beträchtlichen Elektrizitätsverlust durch den Leitungsdistanzen gibt. Es hat einige Empörung ausgelöst und sonst offenbar nicht viel bewirkt. Und er hat offenbar einen Schnellschuss gemacht. Sein soeben erschienenes Buch heißt Fukushima Meltdown. Fukushima ist also zu einem Begriff geworden, ganz ähnlich wie Hiroshima. Fukushima hat uns den Zerspiegel unseres auf Effizienz und Wachstum und Gier, muss man auch sagen, ausgerichteten Lebens vorgehalten. Fukushima gehört heute zu unser aller Japan-Bild. Aber eigentlich ist Fukushima der Auswuchs eines Systems, glaube ich, dem wir uns alle unterworfen haben. Unser Japan-Bild. Wie hat es vor dem 11. März ausgesehen? Da war das touristische Japan, das exotische Japan. Geishas, Kimonos, japanisches Essen, der Fuji-Tempel, Schreine, japanische Gärten, aber auch Roboter, die alte Menschen pflegen, Technologie made in Japan, japanische Autos und Elektronikgeräte. Japanische Touristen hier bei uns, lächelnd, immer lächelnd, fotografierend, staunend. Und dann hat es noch das merkwürdige Japan gegeben, das unverständliche, das für sensationsgeile Schlagzeilen taugliche Japan. Die stets unterwürfigen, gehorsamen Gruppen, Firmenangestellte, die sich gebrauchte Unterhöschen von Schulmädchen besorgen oder auch Phänomene wie die Otakus, autistische junge Leute, die sich monatelang von ihren Computern nicht wegbewegen und viele Dinge in dieser Art. Drum ist es eigentlich auch recht wenig erstaunlich, dass die meistgestellte Frage in der medialen Berichterstattung über Japan und die Katastrophe denn auch eine mit großen Augen und Erstaunte war, wieso nehmen die Japaner das alles so gelassen hin? Und was ist mein Japan-Bild? Auch zu meinem Japan-Bild gehört natürlich das Japan nach 3/11. Auch zu meinem Japan-Bild gehört das schöne Japan, um mit dem Literaturnobelpreisträger Yasunari Kawabata aus dem Jahr 1968 zu sprechen. Aber zu meinem Japan-Bild gehört auch das vage, das zweideutige, das zerrissene Japan. Und da zitiere ich einen weiteren japanischen Literaturnobelpreisträger, nämlich Kenzaburo Oe, der 1994 den Nobelpreis bekommen hat und in seiner Rede vom vagen, zweideutigen Japan im Gegensatz zum schönen Japan Kawabatas gesprochen hat. Dieses zerrissene Japan, das zwiespältige Japan, das ist das Japan, über das ich in meinem Buch gesprochen habe, das eben diesen Titel Kratzer im glänzenden Lack trägt. Das ist ein Japan, wie es sich mir in den vergangenen 10, 15 Jahren eben zunehmend präsentiert hat. Das Japan von den Menschen, die nicht vom großen Reichtum mitnaschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, die herausfallen aus dieser angeblich so homogenen Gruppe. Und es ist auch das hässliche Japan. Das Japan, in dem nicht über Kriegsverbrechen gesprochen wird, in dem vieles unter den Teppich gekehrt wird. Das hässliche Japan der modernen Megastädte, in denen Schwache und Arme keine Chance haben. Und ich möchte jetzt gerne ein Kapitel aus meinem Buch lesen, ehe dann meine Freundin Yuka Tochigi, die netterweise heute mit mir mitgekommen ist, das Projekt Rikusen Takata, ein Hilfsprojekt für eine der am meisten betroffenen Regionen, vorstellen wird und wir in die Diskussion gehen können über vielleicht ihr Japan-Bild, über ihr Japan-Bild vorher und nachher. Das Kapitel, das ich Ihnen jetzt vorlesen möchte, es dauert circa 15 Minuten, heißt Grüß Gott, schöne Frau und ist über eine Begegnung mit der Tagelöhner-Gewerkschaft von Nagoya. Ich lese aus dem Buch, aber ich habe es mir ausgedruckt, weil ich durch den größeren Zeilenabstand einfach besser sehe. 27. Juli 2009. Treffpunkt 9 Uhr vor Big Camera. Der Elektronikdiskonter vor dem Bahnhof Nagoya hat noch zu. Onishi-san, der Chef der Tagelöhner-Gewerkschaft Sasajima, ist zu früh dran. Ich auch. Um diese Zeit wartet kaum jemand vor Big Camera. Wir erkennen uns gleich. Er kommt mit dem Fahrrad, trägt ein zerrissenes, schmutzig weißes T-Shirt und Plastikschlapfen. Am Telefon hatte er ziemlich knapp, fast unfreundlich geklungen. Aber er begrüßt mich mit einem breiten Lächeln in einem braun gegerbten, freundlich sanften Gesicht. Goldzahn. Das Haar grau meliert sehr ins Weiße. Er ist 66 Jahre alt, wie ich später seiner Biografie entnehmen werde. Wir gehen einige Straßenzüge, er schiebt das Fahrrad neben mir her und fragt mich vorsichtig ein wenig aus, bis er vor einem schäbigen, winzigen Haus stehen bleibt, vor dem sich alte Fahrräder und allerlei Gerümpel türmen. Ein heruntergelassener, verrosteter Rollladen im Erdgeschoss. Davor ein kaputter Bürosessel. Ich sehe mich plötzlich irgendwo in einem Land der dritten Welt, in Nicaragua vielleicht oder in Mosambik oder am Stadtrand von Sofia und ich überlege kurz, ob hier wohl manchmal Leute sitzen, alte Männer zumal, rauchen, tratschen, schauen, was geht, wenn es nicht gerade regnet, so wie jetzt. Hier ist das Büro, erschrecken Sie nicht, es ist sehr klein. Das Büro, das man sich besser nicht als ein solches vorstellt, ist im ersten Stock des wackeligen Hauses, über eine steile Treppe hinauf, die gerade so breit ist, dass ein schlanker Mensch Platz findet. Am Ende der Treppe türmen sich Schuhe und Regenschirme. Ich ziehe meine Schuhe aus und denke, wie gut, dass ich Socken angezogen habe. Ich gebe es zu, es wäre mir unangenehm gewesen, barfuß einzutreten. Es ist schmutzig. Plastik- und Papiertüten, Aschenbecher, Papiere. Das Büro ist etwa 10 Quadratmeter groß und schon voll. Mit den erwähnten Tüten und Papieren und den zwei Männern, die an einem niedrigen Tisch am Boden sitzen und rauchen. Ein älterer und ein jüngerer, mit ziemlich braunem Teint, wie aus dem Sonnenstudio, mit rot gefärbten Haaren und Sonnenbrillen. Ein Typ, wie man ihn in Japan häufig sieht. Er schwitzt und wischt sich permanent mit Papier von einer Klopapierrolle das Gesicht ab. Onishi-san weist mir einen Platz auf einem sehr schmutzigen Sitzpolster zu, setzt sich selbst ans andere Ende des Tisches. Hinter ihm auf einem Regal ein kleiner Fernseher, ein Faxgerät mit Telefon. Noch mehr Säcke, noch mehr Papiere. Das einzige Fenster steht weit offen. Trotzdem steht die Luft und kaum habe ich mich mühsam in den japanischen Damensitz gesetzt, merke ich, wie mir kleine Bäche herunterzurinnen beginnen. Da ich mein Mikrofon halte und das Aufnahmegerät bediene, habe ich keine Hand frei, nach einem Taschentuch zu suchen und muss mir ständig mit dem Handrücken über die Oberlippe fahren. Mein T-Shirt zeigt nasse Flecken. Ich weiß es, ohne dass ich hinsehe. Jemand stellt eine Dose mit Tee auf den Tisch. Onishi zieht eine andere Dose hervor. Wer weiß woher, und die anderen stöhnen auf und lachen. Er zeigt sie mir grinsend. Das ist Juice. Ich kenne die Mischung aus Shochu und Saft. 6% Alkohol. Er macht einen kräftigen Schluck. Jetzt kann ich den eigenartigen Geruch einordnen, der mir von Anfang an ihm aufgefallen ist. Jemand schiebt mir den Tee zu. Da ich weiter aufnehmen will, kann ich nicht trinken. Der junge Rotgefärbte verschwindet und kommt kurze Zeit später mit einer Dose mit Kaffee, die er strahlend vor mich hinstellt. Die kalte Dose hinterlässt ihm nur nasse Flecken auf dem Tisch. Während ich Onishi, der redet und redet, zu folgen versuche, nehme ich mir vor, den kalten Kaffee auf jeden Fall zu trinken, sobald ich das Mikro aus der Hand lege, da es nun wirklich sehr unhöflich von mir wäre, ausgerechnet hier das angebotene und eigens für meinen westlichen Geschmack ausgewählte Getränk nicht anzurühren. Während Onishi weiter erklärt und Fragen beantwortet und ich mühsam zu verstehen versuche, wischt der junge Gefärbte ständig mit dem Klopapier den Tisch ab. Endlich sind wir an so etwas wie einem Endpunkt angelangt. Es zieht mittlerweile angenehm durchs geöffnete Fenster und ich mache eine Pause, um dem Mikrofon den Windschutz anzulegen. Nun beginnt der ältere, ernsthaft dreinblickende Herr zu reden, während Onishi sich umdreht und in diversen Papiertüten kramt. Er erklärt mir, dass er mit der Gewerkschaft eigentlich nichts zu tun habe und nur als Privatperson spreche. Als Privatmann unterstütze er solche Leute, indem er ihnen eine Handynummer und eine Adresse leihe und ihnen damit helfe, Sozialhilfe zu kriegen, die sie sonst, weil sie ja obdachlos sind, nicht bekommen würden. Mehr als 100 habe er so schon zur staatlichen Sozialhilfe verholfen. Während der Ernsthafte redet, den sie später am Abend nur den Sponsor nennen werden, kommt ein Erdbeben. Es ist nicht besonders heftig und es geht auch rasch vorüber. Häuser wie diese, denke ich, mit ziemlicher Verzögerung, sind die ersten, die bei Erdbeben einstürzen. Ich erschrecke und sage es und die Herren wundern sich. Mittlerweile hat Onishi alle Papiere gefunden, nach denen er gesucht hat und breitet sie nach und nach vor mir aus. Zeitungsartikel über ihn und die Gewerkschaft, Kopien von handschriftlichen und getippten Notizen und von ihm verfassten Aufsätzen, ein Buch, seine Bio. Das alles gibt er mir mit. Geboren 1943 in der Mandschurei, weil sein Vater als Soldat dort war. Sein Vater fiel, er ging mit der Mutter zurück nach Japan, als er ein Jahr alt war. Später studierte er an der Universität Kyoto, einer der besten des Landes, arbeitete als Jurist, aber warum auch immer, ich konnte ihn das nicht fragen, weil ich den Artikel erst später gelesen habe, bereits in den 70er Jahren verlor er die Arbeit und wurde Tagelöhner am Bau. Da war er, ich habe nachgerechnet, gerade mal 30. Moment, die 70er Jahre, das waren die japanischen 68er. Blutige Auseinandersetzungen, Radikalismus, Kämpfe gegen den japanisch-amerikanischen Sicherheitspakt. Gibt es einen Zusammenhang? Irgendwann wurde er dann zu alt für die Arbeit am Bau. Und vor 30 Jahren gründete er die Gewerkschaft, die wahrscheinlich immer noch hauptsächlich aus ihm besteht. Jedenfalls spricht er Deutsch, ein wenig, aber immerhin. Er habe, sagt er, seinerzeit an der Universität 2 Jahre Deutsch gelernt. Es macht ihm sichtlich Spaß, deutsche Worte hervorzukramen. Schöne Frau fällt ihm gleich ein und ich liebe dich. Die Dokumente, die er mir gibt, hat er zum Teil auf Englisch verfasst. Japanese English, sagt er verlegen lachend. Jemand habe sie ihm korrigiert, aber sie sind durchwegs in besserem Englisch verfasst als alle Papers meiner 90 japanischen Studierenden, die ich gerade korrigiert habe. Er schreibt über die Entwicklung des Tagelöhnertums in Japan und über die Arbeitskämpfe aus den letzten Jahren und immer wieder über die Kämpfe mit den Yakuza, den japanischen Mafiosi. Die Yakuza fungierten als Sub-Sub-Sub-Unternehmen für Firmen wie Toyota oder Suzuki. Sie werben die Arbeiter an, bezahlen ihnen dann überhaupt keine oder zu geringe Löhne, behalten zu hohe Vermittlungsgelder ein, lassen die Leute bei Arbeitsunfällen im Stich, etc., etc. Sogar über Mordfälle schreibt Onishi und ich glaube ihm, auch wenn ich es nicht überprüfen kann und nicht überprüfen werde können. Ich suche einen Herrn Fuji, sage ich zum Abschluss. Können Sie mir helfen? Natürlich, Fuji, den kennen alle. Der arbeitet jetzt am Bezirksamt von Nakamura und nicht mehr in der Klinik, wie ich gehört hatte. Sie empfehlen mir am besten sofort dorthin zu gehen, um ihn zu treffen. Während einer telefoniert, blättere ich in den Dokumenten, die vor mir liegen. Onishi erzählt, dass er auch singe und Performances mache und es gibt einen Zeitungsartikel darüber mit Foto. Das möchte ich sehen, sage ich spontan. Wann treten Sie denn wieder einmal auf? Heute Abend, sagt er. Und wir vereinbaren wieder Big Camera, 17.30 Uhr. Der rothaarig Gefärbte begleitet mich zum Bezirksamt und erzählt mir im Gehen, im Eiltempo seine Lebensgeschichte. Und ich denke mir, es ist gewiss nicht wichtig für ihn, ob ich ihn verstehe oder nicht. Er ist einfach froh, dass ihm jemand zuhört und er reden kann. Er ist psychisch krank, erklärt er mir, 41 Jahre alt, und weil er psychisch krank ist, kann er nicht mehr arbeiten. Vorher war er in einer Firma, jetzt aber kriegt er die Panik, wenn zu viele Leute beisammen sind. Er kann überhaupt keine Menschenansammlungen vertragen. Deswegen arbeitet er auch nicht mehr in der Klinik, wo er einige Zeit geholfen habe und in der auch Herr Fuji gearbeitet habe und die ja eigentlich keine Klinik sei, sondern mehr eine Beratungsstelle, sondern er arbeite jetzt in der Gewerkschaft mit. Auch Fuji-san mache wegen seines Alters die Arbeit in der Klinik nicht mehr, sondern sei jetzt im Bezirksamt tätig. Ich kann mir unter seiner Arbeit nicht wirklich etwas vorstellen. Am Bezirksamt finden wir Herrn Fuji sofort. Er ist wohl Mitte 60 und berät gerade einen der vielen Wartenden. Um den Hals hat er einen Ausweis hängen, auf dem sein Name steht und Volunteer. Wir warten geduldig, bis er eine Beratungspause einlegt. So sehr war er in das Gespräch vertieft, dass er uns gar nicht bemerkt hat, obwohl wir direkt vor ihm gestanden sind. Er zückt seine Visitenkarte und einen Terminkalender und wir vereinbaren, dass ich ihn Freitag 18 Uhr anrufen soll, wenn ich bei Big Camera eingetroffen bin. Das ist so ziemlich der letztmögliche Termin für mich. Mein Flug zurück nach Österreich geht Samstag 10.30 Uhr. Der Rothaarige zeigt mir noch, wie ich zur U-Bahn finde. Abends fahre ich wieder zu Big Camera, nicht ohne mulmiges Gefühl. Ich muss das eingestehen, obwohl ich mich im Nachhinein dafür schäme. Ich habe vorher meine Geldbörse ausgeräumt und weder Kreditkarte noch große Banknoten mitgenommen. Ich bin natürlich wieder zu früh dort und streife noch durch den Shop, in der heimlichen Hoffnung, Onishi möge zu betrunken sein, als dass er sich noch an die abendliche Verabredung erinnern könnte. Kaum gehe ich aus dem Geschäft hinaus, kommt mir Onishi schon entgegen, frisches Hemd, fröhlich winkend. Da sind noch zwei Gäste, stellt er mir zwei Frauen vor. Eine, Typ biedere Hausfrau, Mitte 40, die andere, Typ schräg schrill. Grell geschminkt, knallbuntes Sommerkleid, Klunker, Strohhut mit buntem Band und künstlichen Früchten. Alter unschätzbar, gewiss älter als sie vorgeben will. Die Hausfrau zückt sofort ihre Visitenkarte und erklärt, dass sie Freiwilligenarbeit mit den Obdachlosen in Gifu mache. Die andere stellt sich nicht wirklich vor, gibt sich als Künstlerin und hat sich mit Kugelschreiber auf ihrem linken Oberarm in Katakana-Umschrift die deutschen Worte notiert, Grüß Gott, schöne Frau, die sie mir gleich von ihrem Arm vorliest. Onishi steuert auf einen Kleinbus zu, der im Halteverbot vor Big Camera steht. Wir steigen ein. Die hintere Sitzbank ist umgelegt, vollgeräumt mit Kisten und etwas, das sich später als Klapptisch herausstellen wird. Wohin wir fahren? Die Hausfrau zuckt mit den Achseln und scheint sich keine Sorgen zu machen, also mache ich mir auch keine. Am Beifahrersitz sitzt der Sponsor. Naiv erwarte ich immer noch eine Fahrt zu einem Lokal, in dem die Aufführung stattfinden wird. Ich sehe eine kleine Aufführungshalle, Publikum und freue mich auf ein Bier. Onishi fährt stadtauswärts, Richtung Toyota Stadt, unter der auf Stelzen gebauten Autobahn. Der erste Stopp ist an einer Stelle unter der Autobahn, wo einige der typischen obdachlosen Zelte mit den knallblauen Plastikplanen aufgebaut sind. Hier werden einige Dinge aus dem Kofferraum ausgeladen und einem Mann übergeben, der mir als Leiter einer Menschenrechtsorganisation für Obdachlose vorgestellt wird und der gerade Dosen, Spaghetti und diverse andere Lebensmittel aus Schachteln aus- und in andere Schachteln einpackt. Beim Anblick von Dosen mit Sliced Tomatoes fragt er mich, was das wohl sei. Ich erkläre es ihm, er ist zufrieden. Ich frage ihn, woher die Lebensmittel kommen und erfahre, dass sie von der Food Bank Japan sind. Viel mehr will er nicht mit mir sprechen. Er zählt irgendetwas und ich störe ihn. Er trägt einen japanischen Hausanzug und hat einen schlimmen Hautausschlag. Auch er hat rot gefärbtes Haar. Ein Obdachloser schläft auf einer Matte. Die Autobahn darüber bildet einen guten Schutz gegen den Regen. Zusammengekringelt zu seinen Füßen liegen eine rote Katzenmutter und ihr getigertes Baby. Die Hausfrau ist hin und her gerissen und nimmt Tigerbaby an sich, das sich sofort an ihrem Busen kuschelt. Baby hat ein Halsband und eine Leine. Was hier zwischen zwei mehrspurigen Durchfahrtsstraßen durchaus sinnvoll ist. Die nächste Station ist ein ebensolcher Streifen zwischen den beiden Durchfahrtsstraßen unter der Autobahn. Auch hier die Obdachlosensiedlung. In Windeseile packt Onishi die Klappbank aus und einige Kisten und zwei Container mit Tee und Pappbecher. Jetzt sehe ich die lange Schlange durchwegs alter Männer, die bereits angestellt stehen. Brav, still, wie Engländer vor der Bushaltestelle. Die Hausfrau wird gleich eingeteilt. Sie händigt undefinierbare Klößchen aus einer Schachtel aus. Onishi und ein Helfer gießen Tee in Pappbecher. Die Künstlerin hat unterdessen ein Mikrofon und einen Lautsprecher aus dem Wagen genommen und aufgebaut und fängt mit ihrer Show an. Ehe sie endlich zu singen beginnt, wird sie nicht müde, die beiden Spezialgäste des Abends vorzustellen und anzukündigen. Mein Name schallt via Lautsprecher über die ganze Gegend. Während der ganzen Prozedur der Essens- und Teeausgabe, jetzt steht die Schlange schon zum zweiten Mal an, ich erkenne einige der Männer wieder, singt und moderiert die Künstlerin, dass man glauben könnte, in einer Show des japanischen Privatfernsehens zu sein. Sie motiviert einige der Obdachlosen zum Singen und Tanzen. Es ist ein groteskes Schauspiel. Ich frage einen der Männer, er sagt, er lebt schon seit 10 Jahren so. Immer von Hilfsorganisationen, keine Chance auf ein anderes Leben. Die anderen wenden sich ab. 2 Frauen sehe ich, wenige jüngere Männer, einen im schwarzen Anzug. Onishi singt auch politische Lieder. Zum Beispiel eines von den 3 Tagelöhnern, die ermordet wurden, weil sie einen ausstehenden Lohn einforderten. Ich frage die Frau aus Gifu, ob sie so eine Performance schon einmal erlebt habe. Sie schüttelt den Kopf. Dann kommen die Christen. Die religiösen Hilfsorganisationen wechselten sich ab, sagt einer, der sich als Tanaka vorstellt und erklärt mir den monatlichen Hilfsplan. Daraus geht hervor, welche religiöse Vereinigung an welchem Tag dran ist. Die Christen, katholische Kirche steht auf ihrem Auto, laden als erstes große blaue Plastiktröge ab, die sie aus einem Kanister mit Wasser vollfüllen. Circa 350 Leute kämen jedes Mal, sagt Tanaka, aber wie viele Obdachlose es insgesamt in Nagoya gäbe, könne er beim besten Willen nicht sagen. Mittlerweile ist mitten auf dem Streifen unter der Autobahn ein Tisch aufgebaut worden mit einem großen Schild davor. Beratung. Irgendwo muss es Strom geben. Starke Lampen beleuchten die Szenerie. Die Obdachlosen sitzen in 2 Reihen, jeweils auf der Seite. Onishi und seine Leute parken zusammen. Wir fahren. Im Bus nimmt die Künstlerin ihren Strohhut ab. Ihr kurzes, rot gefärbtes Haar ist zusammengedrückt und sie sieht plötzlich sehr alt und sehr müde aus. Sie ist heiser und es ist, als hätte sie mit einem Schlag jegliche Jugendlichkeit und Energie verloren. Im grellen Licht des billigen Selbstbedienungsrestaurants, in dem wir den Abend beschließen, sieht sie dann 10 Jahre älter aus, als sie ist. Sie ist 60. Der Sponsor lässt es sich nicht nehmen, die Rechnung zu bezahlen. Onishi fährt ihn, ehe er uns am Bahnhof absetzt, zum Büro der Tagelöhnergewerkschaft. Als er aussteigt, rutscht der Ärmel seines Hemdes hoch und zeigt seinen voll tätowierten Oberarm. Der Sponsor habe in der Lotterie gewonnen und daher viel Geld, erklärt Onishi, nachdem er ausgestiegen ist, als habe er meine Gedanken gelesen. Er habe ihm in der Vergangenheit sehr geholfen und er sei ihm daher sehr zu Dank verpflichtet. Die beiden Frauen sprechen über das Wunder eines Lotteriegewinns. Dann gibt mir Onishi am Bahnhof zum Abschied die Hand und sagt auf Deutsch "Auf Wiedersehen" und zeigt beim Lächeln seinen Goldzahn.
Dankeschön für den Einblick in das Buch. Sie haben das auch mitgebracht, das ist auch zum Anschauen und zum Kaufen hier. Sie versuchen mit dem Buch einfach redaktionell wirklich Hintergrundberichterstattung zu bringen, andere Themen, andere Bereiche des Landes aufzuzeigen. Sie haben da auch diese Frage eben aufgeworfen, was läuft denn schief in der Gesellschaft? Was ist es Ihrer Meinung nach, was diesen Glanz ausmacht, diesen glänzenden Lack, wie Sie es in Ihrem Titel genannt haben, und was macht diese Kratzer aus? Warum sieht man die normalerweise nicht? Warum ist Japan so bedacht darauf, nach außen hin zu glänzen?
Ich glaube, die unter der Oberfläche, die sieht man nur, wenn man genauer hinschaut. Und so wie jede andere neoliberale Gesellschaft auch, ist auch die japanische darauf bedacht, diejenigen nicht zu zeigen, die rausfallen aus dem System. Weil wenn man die nicht sehen will, man sieht sie nicht. Wenn man nicht mitfährt, wenn man die Tagelöhnergewerkschaft zum Beispiel nicht sucht, wenn man die Zeltplanen, die Obdachlosen nicht sehen will, dann sieht man sie nicht.
Mir ist jetzt, wir haben heute einfach beschlossen, überhaupt keine Bilder zu zeigen, weil ja. einfach die Bilderflut von Fukushima so extrem war. Aber was mir trotzdem einfach so in meinem Kopf geblieben ist und das ich so überhaupt nicht verstanden habe, ist die trauernden oder eigentlich müssten sie ja trauernden Menschen, die einfach so ganz anders umgegangen sind in ihrer Trauer, sie eigentlich nicht gezeigt haben, eigentlich sehr verhalten waren. Ist das typisch? Warum macht man es so? Und oder auch ein zweites Bild ist für mich das Kaiserpaar, das dann auch in einfachen Kleidern zu den Menschen gefahren ist. Das wird zelebriert, das wird anders gemacht als bei uns.
Sie meinen jetzt nach 3/11?
War natürlich, weil das sind diese Bilder, die wir jetzt mitnehmen.
Ja, man zeigt, man versucht, Gefühle nicht so zu zeigen, aber das kann die Yuka als Japanerin vielleicht besser erklären als ich. Man versucht, Gefühle nicht so zu zeigen, soweit ich das weiß, weil man den anderen nicht in die Verlegenheit bringen will, dann darauf reagieren zu müssen. Aber ich muss sagen, ich habe auch viele Bilder gesehen und ich habe sehr viele Bilder gesehen mit Leuten, die weinen, wenn sie in den Trümmern nach Angehörigen noch suchen und nach irgendeiner Habe, die noch da ist.
Ist es für Sie normal, dass ein Kaiserpaar, so wie es jetzt da zum Beispiel war, einfach sich so der Öffentlichkeit präsentiert? Dieses nach außen wirklich so Gläser, ne? Dieses nach außen hin trotzdem diese Ruhe bewahrende. Und ich nehme jetzt einfach die Staaten her, die würden alle komplett anders reagieren, wenn irgendeine Katastrophe wäre. Es wäre Flucht, es wäre alles Mögliche an Emotionen zu sehen. Es wäre ein Spektakel, ich nenne es mal so.
Ja, Flucht in Japan. Japan ist eine Insel. Ist schwierig. Also man kann höchstens vom Norden nach Süden, nach Okinawa flüchten. Auch das ist nicht so einfach. Aber wohin? Quer über den Pazifik nach Amerika oder nach China oder Nordkorea? Also das ist einfach eine geografische Frage auch, dass das nicht so leicht ist. Umgekehrte Frage, wohin würden wir flüchten, wenn jetzt Dukovan in die Luft fliegt? Ich weiß nicht. Zu unseren Verwandten nach Vorarlberg vielleicht. Also man nimmt auch nicht so leicht den Koffer und geht wohin.
Nein, ich finde es einfach mehr spannend und einfach wichtig, die Dimensionen einfach darzustellen, weil Amerika ist immer ein großes Land, wo kann man sich gut bewegen? Das ist auch dann die absurde Frage.
Japan ist ziemlich klein für 120 Millionen Menschen. Und das Kaiserpaar, ich glaube, an dem Besuchen des Kaisers in der betroffenen Region hat sich schon deutlich die gewaltige Änderung der Gesellschaft in den letzten seit 1945 gezeigt. Weil 1945 am 15. August, als Japan im Zweiten Weltkrieg kapituliert hat, im Pazifischen Krieg, hat eben der Kaiser Hirohito mit seiner Stimme war erstmals im Radio zu hören. Und es war für die Leute ein Schock. Weil bis dahin galt der Kaiser eigentlich wurde als gottähnliches Wesen verehrt. Man hat seine Stimme noch nie zuvor gehört. Also da war eine große Distanz zwischen dem Kaiser und der Bevölkerung. Heute hat sich die Gesellschaft so weit verändert, dass der Kaiser in die Gegend fährt und den Leuten durch eine Verbeugung das Mitgefühl ausspricht. Das zeigt schon, glaube ich, eine große Veränderung.
Ich würde auch gerne jetzt einfach das Forum wieder eröffnen und auch Ihnen die Chance geben, Fragen zu stellen. Diejenigen, die im Kepler-Salon schon daran kennen, dass wir suchen, Sie wieder zu warten, bis das Mikrofon zu Ihnen kommt. Wir zeichnen die ganze Veranstaltung eben auf und da ist es auch wichtig, Ihre Fragen zu hören und nicht nur die Antworten. Bitte gerne mit Handzeichen, wer Fragen direkt stellen möchte. Dort ganz hinten gibt es schon eine erste Frage.
Sie haben den Begriff neoliberale Gesellschaft verwendet für Japan. Mich würde interessieren, wie Sie den Begriff verstehen und seit wann Japan eine neoliberale Gesellschaft in Ihrem Sinn ist.
Ich glaube, dass Japan seit Beginn der 2000er unter Premierminister Koizumi eben diesen Weg eingeschlagen hat, weg vom Staat, mehr zu privat. Das hat angefangen mit einer umstrittenen Postprivatisierung, Bahnprivatisierung war schon früher. Es geht in Richtung Turbokapitalismus wie bei uns. Ohne dass ich Ihnen jetzt eine ökonomische Definition für den Neoliberalismus geben kann, weil ich bin Japanologin und Journalistin und keine Ökonomin. Und ich glaube, es zeigt sich eben dadurch, dass es zeigt sich auch darin, der Sozialstaat war in Japan immer sehr, sehr wenig ausgeprägt. Die traditionelle Firmenkultur hat das aufgefangen. Die Firma war sozusagen, die hat den Sozialstaat ein bisschen ersetzt. Es gab das Prinzip der lebenslangen Anstellung, das war etwas sehr Japan-spezifisches, würde ich mal sagen. Und unter dem globalen Druck, Japan muss jetzt so werden wie die anderen westlichen Länder auch endlich, wurde begonnen, mehr auf Zeitarbeit zu gehen, mehr auf kurzfristige Anstellungen, mehr auf Leiharbeiter, mehr auf Stundenlohnbeschäftigte, prekäre Beschäftigungsverhältnisse. Und den Sozialstaat gibt es aber trotzdem immer noch nicht, in der Ausprägung, wie wir ihn kennen. Und da ist diese Kluft, in der es noch nichts gibt, die das auffangen könnte. Japan hat heute ein Drittel aller Beschäftigten sind prekär beschäftigt. Das heißt nicht mehr in festen Anstellungen.
Fragen Ihrerseits? Gern, ganz kurz. Darf Ihnen gleich das direkt von mir geben?
Ja, ich muss dazu sagen, ich habe es selbst immer wieder in Südkorea auch ein bisschen gesehen. Was mich interessieren würde, wäre Ihre Beobachtung zum Generationenkonflikt in Japan. Ich meine, Japan habe ich es nur über die Medien mitbekommen, dass es doch einen erheblichen Generationenkonflikt zu geben scheint. Natürlich wahrscheinlich immer noch eine sehr große Masse von eher angepassten Jugendlichen, die schauen, dass sie halt möglichst in einen sicheren Job reinkommen, aber doch zunehmend viele Jugendliche, die da einfach nicht hineinfinden in das System, die dann das machen, was Sie beschrieben haben, vom Computer hocken oder autistisch werden und so weiter.
Oder verzweifeln.
Oder verzweifelt oder Selbstmordrate hoch oder was, wenn man in diesen ganzen Anforderungen von Schule und Uni und so weiter scheitert. Wie sehen Sie diesen Generationenkonflikt als einen der möglichen Konfliktpunkte in Japan?
Also ich glaube, der Generationenkonflikt ist eines der geringeren Probleme, die Japan hat. Japan hat eine die am meisten alternde Gesellschaft von allen westlichen Industriestaaten oder überhaupt weltweit. Japan schrumpft definitiv, auch wenn das jetzt merkwürdig klingt. Die Bevölkerung geht zurück und es gibt Prognosen, bis 2055 gibt es nur mehr halb so viele Leute wie jetzt, weil, wenn man das als Generationenkonflikt bezeichnen will, die Jungen keine Kinder mehr kriegen. Die Jungen verweigern sich, beziehungsweise aufgrund der ökonomischen Situation sind sie auch nicht mehr in der Lage, Familien zu gründen. Man kriegt in Japan nur Kinder, wenn man verheiratet ist. Also illegitime Kinder oder Kinder aus nicht ehelichen Verhältnissen sind einfach gesellschaftlich nicht akzeptiert. Die Leute heiraten nicht, das heißt, sie kriegen keine Kinder mehr. Die Geburtenrate ist niedriger wie bei uns. Die Leute werden so alt wie nirgendwo sonst. Zack. Das heißt, das ist, ja, gut, man kann den Konflikt auch. Ich glaube, Sie müssen ins Mikro sprechen.
Möglicherweise stärker, vielleicht sogar zwischen arbeitenden, noch in Arbeit befindlichen Erwachsenen und bereits entweder nicht mehr arbeitenden oder in Pension befindlichen, die eben auch vielleicht dann.
Naja, der Konflikt ist das sind die Probleme, die wir auch haben. Wie finanzieren wir die Pensionen und so weiter und so fort. Ich weiß nicht, ob es jetzt ein Mensch-zu-Mensch-Konflikt ist zwischen den Jungen und den Älteren. Es ist ein gesellschaftliches Problem. So würde ich es eher betrachten. Und die Leute finden einfach nicht mehr so leicht einen ordentlichen Job. und auch die Studienabgänger. Früher war es so, wenn man von einer renommierten Uni gekommen ist, war sozusagen das die Fahrkarte, der Abschluss von einer Kyoto-Universität, Tokio-Universität und so weiter, der Fahrkarte in einen guten Job. Die Firmen haben sich angestellt, das ist auch nicht mehr so. Die jungen Leute investieren viel Geld, nehmen Kredite auf für ihr Studium, um die Studiengebühren zu bezahlen. Und ich glaube, 20%, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, finden trotzdem keinen fixen Job. Das ist der gesellschaftliche Generationenkonflikt.
Ja, ich wollte nur fragen, gibt es da dann eine politische Diskussion über das Thema oder Lösungsvorschläge oder was wird da diskutiert eigentlich? Ich meine, bei uns wird über solche Dinge diskutiert, nicht? Zu viele Pensionisten und so weiter und wer sorgt für die Pensionen und diese ganzen Dinge. Wie wird das in Japan diskutiert?
Ja, das wird in Japan auch so diskutiert. Zuwanderung gibt es in Japan nicht. Und Zuwanderung wird hin und wieder von manchen Leuten vorgeschlagen als eine Möglichkeit. Aber es ist noch schlimmer als bei uns, weil bei uns sieht man ja die Zuwanderung auch nicht unbedingt als eine Möglichkeit, die Pensionen zu finanzieren. Und in Japan ist die Zuwanderung, glaube ich, 1% der Bevölkerung von 120 Millionen. Also 1 Million Ausländer. Es ist ganz, ganz wenig.
Gibst du uns das Mikro mal bitte?
Ja, werden dann Dinge diskutiert wie mehr Familienförderung oder werden dann gesellschaftspolitische oder wird dann gefordert, dass man die Familie wieder aufwertet oder die Leute sollen mehr Kinder kriegen oder wohin geht da die Debatte?
Ja, es gibt, es hat vor einiger Zeit auch so eine Kampagne gegeben, Work-Life-Balance ist so ein Schlagwort auch geworden und so eine Kampagne gegeben, dass man quasi jetzt die Kindergärten und Kinderhorts leichter zugänglich macht oder mehr einrichtet, damit es eben für die jungen Frauen, die genauso wie bei uns auch arbeiten und Kinder vereinbaren wollen, leichter wird als einen Weg.
Aber es ist ja auch ein Beispiel genannt worden, bin wieder zu Fukushima, aber es ist logisch, dass es zum Beispiel keine grüne Partei gibt, die einfach Diskussion anstoßt, gegen Atomkraftwerke zu agieren. Tut sich da was? Brodelt da was? Kommt da was? Oder ist es einfach auch eine Tradition, dass es so eine Partei zum Beispiel dort gar nicht geben kann?
Es tut sich viel außerhalb von politischen Parteien. Es gibt eine tolle Schicht von Intellektuellen, wie zum Beispiel den erwähnten Kenzaburo Oe, der es vor ein paar Tagen zu einer großen Demonstration gegen die Atomkraft aufgerufen hat und der auch einer der Kritiker und Mahner ist, die Japan hat. Und da gibt es natürlich eine linke Intelligenzia, die das auch tut. Japan hat keine grüne Partei, aber die kommunistische Partei in Japan hat ungefähr dieselbe Stimmenanzahl wie bei uns und sitzt auch im Parlament. Ich glaube, sie haben 13% oder so.
Ja, weil Japan muss sich ja jetzt schon auch den Vorwurf gefallen lassen, aus Hiroshima und einfach aus seiner Geschichte nichts gelernt zu haben.
Das muss er sich vielleicht gefallen lassen, ja.
Wie?
Und Leute wie der Oe sagen ja auch, es ist ein Verrat an den Opfern von Hiroshima. Und an den Opfern der Atomtests, die in den 50er Jahren im Pazifik stattgefunden haben, zum Beispiel am Bikini-Atoll. Die Leute gibt's natürlich und auch Murakami Haruki, den vielleicht auch alle kennen, weist genau auf die Art und Weise auch darauf hin, die wir Hiroshima erlebt haben und Opfer von Hiroshima geworden sind, wir dürfen das nicht. Natürlich gibt's die Leute.
Fragen Ihrerseits? Ganz hinten? Eins, zwei?
Meine Erfahrung ist eigentlich, dass in Japan nicht sehr viel diskutiert wird. Hat sich da jetzt durch das Erdbeben und Fukushima was geändert? Dass die Leute einfach in der Öffentlichkeit mehr Meinungen austauschen oder ihre Meinung auch bekannt geben?
Also ich bin jetzt auch nicht dort gewesen seither. Ich werde erst im September wieder hinfahren. Natürlich wird es diskutiert. Natürlich ist es das Thema. Traue ich mich jetzt einfach mal ins Schwarze hinein behaupten.
ich meine jetzt nicht nur die, was mit Fukushima passiert ist, sondern dass es ist eine Gesellschaft selber, dass einfach nicht Meinungen geäußert werden. Dass ich war selber 2 Jahre in Japan und habe das so erlebt, dass man über gewisse Dinge, eben so gesellschaftspolitische Themen wie alternde Bevölkerung und sollen wir jetzt den Zugang zu den Kindergärten leichter machen, dass sowas also mit den Menschen, die ich zu tun hatte, dass das einfach nicht so zur Diskussion stand. Und jetzt, wenn man eben die Bilder sieht aus Japan, gehen doch mehr Leute auf die Straße und sind jetzt einfach aktiver darin, ihre Meinung bekannt zu geben. Hat sich das jetzt nur durch Fukushima so geändert oder war das jetzt in den letzten paar Jahren eher schon so eine Entwicklung?
Ich glaube, es kommt immer darauf an, welche Leute, welche Kreise. Was wird denn bei uns diskutiert? Welche Leute diskutieren denn bei uns? Stelle ich einfach mal die Gegenfrage. Es ist immer eine gewisse denkender Teil der Bevölkerung, der auch gewisse sich mit Dingen beschäftigt, der dann auch diskutiert. Und genauso ist es in Japan, aber ja, das ist eine Diskussion auf anderer Ebene, die gibt es vielleicht in Japan auch.
Karoxing, ganz hinten war eine Frage.
Bitte, kann man japanische Verhältnisse in Bezug auf die demografische und soziale Entwicklung, insbesondere des Lohnniveaus, mit italienischen Verhältnissen innerhalb der EU vergleichen?
Mit italienischen?
Ja.
Das weiß ich nicht. Ich kenne Italien jetzt nicht so genau.
Weil die Geburtenrate ist ja in Italien fast am niedrigsten von den, zumindest von den als westlich bezeichneten EU-Staaten.
In Japan ist sie, glaube ich, niedriger als 1. In Österreich ist sie 1,4 oder 1,5.
Ja, und in Italien ein bisschen geringer.
Aber ich kenne die italienischen Verhältnisse wirklich nicht so genau, dass ich jetzt Japan mit Italien vergleichen könnte.
Frage. Wir haben
ich glaube, die Dame wollte auch was.
Okay. Ich selbst war mal einfach in Korea und da haben wir, weil jetzt gerade Italien, komme ich gerade auf die Idee, und zwar wir haben auch geschaut, Japaner, Koreaner, verschiedene asiatische Länder einfach zu vergleichen, um einfach ein bisschen ein Gefühl für die einzelnen Kulturen zu bekommen. Und da waren zum Beispiel die Koreaner, waren die Italiener des Asiens. Das habe ich einfach sehr charmant gefunden, einfach als Vergleich, weil wir einfach unser Europa erfassen können und wir wissen einfach dann damit, was ist mit der italienischen Kultur verbunden, was mit der österreichischen, mit der deutschen. Da waren eben die Japaner die Deutschen des Asiens. Ist das was man auch vielleicht wirklich so beschreiben könnte? Also innerhalb dieses Asienblocks, weil das ist für mich ja auch nochmal ein Thema, nicht nur jetzt Europa oder wir Österreicher, wie wir schauen wir auf Japan, sondern wie geht es einfach innerhalb dieses Näheverhältnisses in Asien?
Ich kann Ihnen vielleicht nur sagen, wie das Verhältnis Japan-Korea, Japan-China ist und das auch aufgrund der Vergangenheit. Aber ob jetzt die Koreaner, also die Italiener, das kann ich absolut nicht sagen. Ich weiß nur, dass das Verhältnis zwischen Japan-Korea, Japan-China aus der Geschichte heraus ein angespanntes ist. Korea war seit 1910 japanische Kolonie. Japan ist 31 in die Mandschurei gegangen. 33 war der offizielle Ausbruch des 15-jährigen Krieges. Dass China und Korea nicht die dicksten Freunde sind Japans, ist in der Geschichte begründet. Und wenn das heute mehr und mehr in den Hintergrund rückt, dann würde ich ja mal behaupten, hat das zum Teil auch ökonomische Gründe. Dass man einfach, der Austausch ein sehr großer ist in der Region.
Jetzt haben wir ja auch die Frage gestellt, oder stellen die Frage in den Raum, auch im Text, wie es denn in Japan weitergehen kann. Also was ist, Sie kennen dieses Land sehr, sehr gut, Sie haben viele Hintergrundberichte gemacht. Was hat es jetzt Einfluss, was muss sich Ihrer Meinung nach tun, was muss sich verändern, als Reaktion vielleicht auch auf diesen Super-GAU?
Jetzt einmal geht es, glaube ich, immer noch um den Wiederaufbau. Und da kann dann Yuka einiges erzählen. Langfristig, ja, ich weiß es nicht, ich fahre im September wieder hin, ich bin sehr neugierig. Ich hoffe, dass sich auf der Ebene der Zivilgesellschaft einiges tut, dass sich einiges tut an Veränderungen, aber
irgendwas Konkretes, was Sie sich wünschen würden, dass Sie sagen, aus der Vergangenheit raus, das wäre jetzt einfach notwendig, um es
beantworten zu können? Naja, eine Stärkung der Zivilgesellschaft, eine Stärkung des Sozialstaates auch.
Fragen Ihrerseits? Gern. Darf ich Ihnen direkt geben?
Sie sprechen die Zivilgesellschaft an. Ist mein Eindruck richtig, dass ein Japaner gar nicht unbedingt bereit ist, vor anderen über die eigenen Probleme zu diskutieren, um das eigene Land nicht zu verraten? Wir haben Freunde, die Japanerinnen leben in Deutschland, die Verwandten waren nicht bereit, nach Deutschland zu kommen, trotz Einladung, denn nein, das schaffen sie schon allein und das Problem ist eigentlich gar nicht so groß. Also irgendwie Nestbeschmutzung als Angst und als Hemmbereich, um überhaupt großflächig oder tiefgreifend die Probleme wirklich anzusprechen, die man hat.
Ist das ein Meinen Sie das jetzt im Zusammenhang mit der Katastrophe, die passiert ist?
Das oder? War sozusagen der Aufhänger, aber ganz allgemein, dass man als Japaner, so wie man seine privaten Gefühle eigentlich nicht nach außen tragt, auch sozusagen die nationalen nicht zur Sprache bringt.
Ähnlich wie Österreich das im Ausland nicht über den Nationalsozialismus sprechen sollte, oder?
Naja, gut, das ist natürlich falsch. Aber
nein,
diesen Bereich habe ich jetzt gar nicht gemeint.
Ich glaube, es ist auch wieder so wie bei uns, mit wem spricht man über Probleme, mit Leuten, mit denen man eng befreundet ist und Vertrauen hat. Man hängt ja bei uns auch nicht jedem wildfremden Menschen die eigenen Probleme um. Oder man will jemanden nicht belasten, indem man über die eigenen Probleme spricht, denke ich mal.
Ich würde Frau in der G, genau, leider tue ich mir ein bisschen schwer mit den Aussprechen. Ich kann vor allem auch das Hilfsprojekt der Stadt Rikuchen Takata nicht wirklich aussprechen, da brauche ich wirklich Hilfe. Ich freue mich, dass sie heute auch mit hier ist, weil sie einfach ein Projekt auch unterstützt und vielleicht auch jetzt Fragen beantwortet, die nach Fukushima einfach da sind. Es geht eben um Städte, die im Wiederaufbau sind, die einfach völlig zerstört wurden, die jetzt die Katastrophe hinterlassen hat. Einerseits ein gewisser Alltag mit Erdbeben, andererseits ist einfach dieser Super-GAU in seine Dimension gegangen. Und ich würde Sie einfach kurz ersuchen, ein paar Worte zu diesem Projekt zu sagen, damit wir auch ein bisschen Eindruck kriegen und auch Ihnen die Fragen stellen können dann.
Ja, also guten Abend. Mein Name ist Yuka Tochigi. Ich bin japanische Lektorin an der Universität Wien. Ich lebe so seit ungefähr so 19 Jahre lang in Wien. Und ich arbeite seit 2 Monaten als Mitglied von Save Takata. Als Mitglied von Save Takata und stelle Ihnen unsere Subprojekte vor. Also Save Takata ist eine gemeinnützige Organisation, die junge Leute aus Rikuzen Takata nach der Katastrophe in Tokio begründet haben, um Soforthilfe für die Betroffenen zu organisieren und den Wiederaufbau in ihrer Heimat zu unterstützen. Rikuzen Takata ist eine kleine Stadt in Nordosten Japans, die direkt am Pazifik liegt und von Tsunami am 11. März völlig zerstört wurde. Also leider die Fotos. Ein Foto so klein, aber also wirklich zerstört. Und alle so verschwimmen. Ja. Und die Stadt hatte ca. 24.000 Einwohner, von denen sind ca. 1.200 ums Leben gekommen und weitere 700 werden immer noch vermisst. So ca. 70% der Stadt wurde überschwemmt, die Fotos, und mehr als 3.300 Häuser wurden zerstört. Auch das Rikuzen Takata, auf das Rathaus, das Polizeirevier, Feuerwehrstationen, Bahnhöfe und Schulen wurden zerstört. Nach der Katastrophe sind die Überlebenden in 47 Notunterkünfte evakuiert worden und haben dort ohne Lifeline, Strom, Gas und Wasserleitungen gelebt. Also, klein, aber es ist zum Beispiel eine ein, so Not, so Unterkunft. Es ist eine so also Sporthalle von einer Schule, aber da so gesammelt und ohne Lifeline so lange gelebt. Und jetzt sind seit der Katastrophe schon 3 Monate vergangen und die Situation der Opfer hat sich verändert. Immer noch sind ca. 6000 Leute irgendwo evakuiert, aber ein Teil davon zieht nach und nach in provisorische Wohnungen ein, in der Katastrophenopfer 2 Jahre lang wohnen können. Und in der Stadt Takata liegen immer noch Berge von Schutt. Und also wenn es regnet, entstehen gleich wieder Überschwemmungen, weil der Boden dort sich infolge der starken Erdbeben um 84 cm gesenkt hat. Es wird sehr viel Zeit, viel Geld und viele Arbeitskraft benötigen, um die Stadt wieder aufzubauen. Die ersten Mitglieder von Save Takata haben kurz nach der Katastrophe mehrmals Hilfsgüter, zum Beispiel Lebensmittel, Sanitärartikel und Kleidungsstücke mit Lastwagen und Autos nach Takata transportiert. Und sie haben dabei versucht, dort möglichst viele Informationen zu sammeln, zum Beispiel Informationen über Überlebende und Zufluchtsorte und diese in einer Webseite so bereitgestellt. Und ich habe auch selber die Webseite gesehen und dadurch habe ich also die ersten Mitglieder kennengelernt. Also ich bin nicht direkt, also ich bin selber nicht aus Likusen Takata und meine Eltern auch nicht, aber also ich habe nach der Katastrophe sogleich in Wien eine Spendeaktion mit österreichischen Roten Kreuz gemacht und dafür wollte ich ein paar Fotos von der Organisation ausfolgen und dadurch habe ich sie kennengelernt. Und ein paar Wochen nach der Katastrophe hat Save Takata einige neue Projekte angefangen. Und zu dieser Zeit sind viele neue Mitglieder dazu gekommen. Und ich bin auch eine davon. Und Save Takata hat in Tokio Gebrauchtbüromöbel gesammelt, mit einem Lastwagen nach Takata transportiert und dort in den Büros der Fischereigenossenschaft und die Industrie- und Handelskammer aufgestellt, weil diese gerade provisorische Büros bekommen hatten und die Wiederaufnahme der Gesellschaftstätigkeit vorbereiteten. Und an jedem Wochenende versammelt Save Takata 10 bis 20 freiwillige Helfer, also Volunteer in Tokio. Du fährst mit ihnen nach Takata. Also Takata liegt ungefähr du fährst 150 Kilometer, also im Norden von Tokio. Also, es ist momentan sehr schwierig, allein da zu fahren. Und so inventarisiert und sortiert Hilfsgüter in großen Evakuierungszentren, um eine gezielte und rasche Verteilung zu ermöglichen. Und außerdem gibt es ein Multilingual-Projekt mit Hilfe von Mitarbeitern in verschiedenen Ländern. Wurde wichtige Informationen über Takata und unser Projekt in verschiedenen Sprachen, also momentan Englisch, Französisch, Italienisch, Chinesisch, Koreanisch und Russisch übersetzt. Also leider Deutsch nicht, aber ich glaube, Sie können schon Englisch lesen. Und in der nächsten Phase, also da kommt jetzt Wiederaufbauphase, also was sollen wir machen? Also Vermisste weitersuchen, Schutt von der Stadt abbauen, Schutt im Meer entfernen, provisorische Wohnungen und Büros weiterbauen und neue Wasserleitungen bauen und so weiter. Es gibt genug zu tun. Aber die meisten großen Projekte sollen von der Verwaltung durchgeführt werden. Also dann, was für eine Rolle kann eine kleine Organisation wie unsere spielen? Also viele Opfer haben nicht nur Familie, Häuser, Hab und Gut, sondern auch Arbeit, Alltagsleben und Hobby verloren. Aber sie dürfen ihr Lebensmut nicht verlieren. Also vor allem müssen wir, also nicht nur Sebetakato, sondern alle wir, also vermeiden, dass die Opfer die Hoffnung verlieren. Sebetakato plant eine Reihe von Projekten in der Bereichen Industrie, Gewerbe und Kultur. Für den Wiederaufbau der lokalen Wirtschaft, zum Beispiel Zucht von Seetang und Muscheln, und Fischerei, also Landwirtschaft, Sake-Bauereien und Sojasauce herstellen, wird ein Fonds gegründet, mit dem vor allem Familien und Kleinstbetriebe dabei unterstützen werden sollen, ihr Geschäft wieder in Gang zu bringen und sowie Marketing und Auftragsannahme per Internet zu fördern. Dabei sollen ein Teil der Beiträge später symbolisch in Form von Naturalien, zum Beispiel eine Flasche Reiswein, eine Packung Seetang und so weiter, an der Spender zurückbezahlt werden. Und im Bereich Kultur unterstützen wir Abhaltung des traditionellen Sommerfests, dessen Zweck Beruhigung der Seelen Verstorbener ist. Das war nicht nur jetzt, sondern seit lange schon so. Und auch das nationale Taiko, japanische Trommelfestival, das bereits seit 22 Jahren in Takata stattfindet, braucht unsere Unterstützung. Und viele Instrumente sind bei der Tsunami-Katastrophe verloren gegangen und Seibu Takata bemüht sich, die in den Trommel-Ensembles verwendeten traditionellen japanischen Querflöten, also Shinobue, zur Verfügung zu stellen. Also außerdem ist ein Kinderumzug in einem Kindergarten in Takata geplant. Also für Hoffnung für die Tsunami-Opfer bitte ich um Ihre Spende. Also Dankeschön.
Dankeschön. Amen. Ich glaube, es ist jetzt einfach auch nochmal ganz eindeutig geworden, dass einfach so viel Basisarbeit noch gemacht werden muss in diesem Land, in Bereichen. Es gibt da diesen Herrn, der möchte noch einen Beitrag leisten.
Darf ich vielleicht ganz kurz nur noch was ergänzen? Ja. Sie müssen sich vorstellen, es ist einfach absolut nichts da. Die Leute müssen jetzt einen Kataster aufbauen. Es gibt keine Dokumente. Selbst wenn jemand dort ein Haus gehabt hat, überlebt hat und es wieder aufbauen will, mit der geringen Hilfe, die er kriegt, weil die Leute kriegen ungefähr 3.000 Euro von der Regierung, vielleicht irgendwann einmal bezahlt, damit baut man auch keine Häuser auf, schon gar nicht in Japan. Es gibt nichts. Es muss alles neu vermessen werden. Und da gibt es auch Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung von Nagoya, wo ich eben auch wieder hingehen werde. Und ich finde, man muss sich das einfach mal vergegenwärtigen, was das heißt, wenn es nichts mehr gibt.
Vor allem einfach diese gesellschaftspolitischen Wandel, die wir auch anschauen wollen, wo es einerseits jetzt ums nackte Überleben geht und ja, gleichzeitig aber Politik gemacht werden soll, weil es sind ja weitere 11
natürlich
Sachen im Bau.
Aber jetzt habe ich den Herrn abgewürgt, das wollte
genau,
ich nicht.
Bitte schön.
Meine Frage, warum hat man nicht Hilfe vom Ausland angenommen? Man hat da gehört, dass Sie das abgelehnt haben. Die Welt hätte bestimmt finanziell und auch mit Werkzeugen helfen können. Das hat man ziemlich, glaube ich, abgeblockt. Das wundert mich schon sehr.
Können Sie beide dazu sagen?
In anderen Tsunami-Ländern hat man Fertigteilhäuser hingestellt, zum Beispiel aus Österreich, und hat das Rote Kreuz Militär hingelassen. Mir kommt vor, das hat man ziemlich abgeblockt. Oder täusche ich mich da?
Also was ich weiß, hat es Hilfe von 150 Ländern gegeben.
Ja, aber weil Sie jetzt mit Null anfangen, man braucht da sicher Experten.
Natürlich.
Aus Amerika, aus Europa.
Die sind eh da. Es gibt auch den amerikanisch-japanischen Sicherheitspakt, also die müssen, die sind da.
Weil die können tatkräftig, es hat ja so Tsunami auch schon da drüben gegeben in Thailand.
Ja.
Das würde dann ein bisschen schneller für sich gehen und leichter. Und auch die Elektronik, Hilfe, zum Beispiel diese Kataster machen, das könnten die Amerikaner, Europäer.
Da wird es ja sicher Zusammenarbeit geben. Ich wollte einfach nur sagen, weil ich das so drastisch finde, ja, wenn man wirklich von Null wieder anfängt. Aber es hat schon internationale Hilfe gegeben. Es weiß nicht, ob welche abgelehnt wurde, zurückgeschickt.
Ja, hat schon am Anfang so geheißen. Es hat Zeit. Wir brauchen das noch nicht, aber ich hoffe, dass Sie es jetzt annehmen.
Gibt es von Ihrer Seite her noch Fragen? Die beiden Damen ganz hinten, bei der Säule bitte.
Also ich habe nur zwei Fragen. Die eine ist, weiß man eigentlich schon, was mit dem ganzen Schutt passiert? Wie der beseitigt wird, weil da müssen noch Unmengen von Schutt in den Katastrophengebieten sein. Wird der verbrannt?
Dürfen wir die zweite Frage auch gleich hören, weil dann wird es...
Die zweite Frage ist, ihr habt gehört, dass außerhalb dieser 20 Kilometer Zone um Fukushima sehr viel Strahlung ist und dass da ganze Dörfer zum Beispiel keine Landwirtschaft betreiben können im nächsten Jahr mindestens. Wovon leben die? Was machen die in der Zeit?
Also wir müssen dann vielleicht die Juka besser beantworten. Schutt. Schutt.
Gummikanal. Ja, ein großes Problem mit der Schutt, aber so nicht einfach, also jetzt gibt es so Berge, also es war überall so, aber jetzt gesammelt und also ungefähr 30 Meter hohe Berge da gibt. Aber nicht einfach alle gemischt, sondern also man teilt dann also Metall und Plastik und so weiter. Und also an der Küste von Likusen Takata war also 70.000
Tonnen.
Bäume, aber Matsunoki, also Pine, Tannenbäume. Und die sind aber überall, aber mit der Schutz, aber das, also hat man so gesammelt und so geschnitten und als Holz, also damit kann man etwas so bauen oder als so getrocknete Holz irgendwo so verkaufen, also das verwendet man. Also Schutz nicht, das ist schon Großteil, so großes Problem, aber nicht einfach chemisch irgendwo hin so geben, sondern also möglichst teilen, aber es dauert noch länger und so drinnen sind auch zum Beispiel schon vorige so Fische und so angeblich, also ich war noch nicht da, also jetzt momentan nach der Katastrophe noch nicht da, aber es stinkt ziemlich, habe ich gelesen und so außergewöhnliche große Fliegen herum und also von der mit der Schutz großes Problem, aber also nicht alles verbrennen.
Ja, da ist ja alles drinnen, Plastik, man hat ja gehört, damals auch Öl schwimmt da drinnen, natürlich Metall, Geräte, Schiffe, alles.
Ja, aber möglichst so teilen und also teilweise so wieder verwenden, also recyceln, aber das muss man irgendwo hin so einladen oder so.
Ja. Okay.
Und die Radioaktivität außerhalb der 20-Kilometer-Zone haben wir heute im Zug gesprochen darüber.
Da waren eben viele Bauern, die gar nicht unmittelbar betroffen waren von Tsunami oder vom Erdbeben, aber die jetzt ihre Lebensgrundlage auch verloren haben, weil sie keine Landwirtschaft mehr betreiben können in nächster Zeit, weil der Boden total verstrahlt ist. Bekommen die staatliche Unterstützung oder was machen die nächsten Jahre, solange die nichts anbauen können? Sind ja ganze Ortschaften ausgefallen.
Keine Ahnung, können Sie es beantworten, weil es natürlich eine sehr spezifische Frage ist.
Also Regierung, also schon unterstützt, aber Regierung zu diskutieren so gerade und also richtige Antwort. Also
sind das auch landwirtschaftliche Kooperativen, eher Vereinigungen, die dort Unterstützung bieten?
Ich glaube, das ist was sehr Spezifisches, die Frage, die wir was sind sehr schwer dann jetzt zu beantworten. Ja, und die Leute müssen auch die Wirtschaft von Grund auf neu aufbauen, um den alternative Einkommensverdienstmöglichkeiten gehen. Im konkreten Fall weiß ich es nicht. Ich habe nur, was ich gelesen habe, ist, aufgrund des Misstrauens gegenüber der Regierung, was die Strahlverseuchung, die Werte betrifft, gehen jetzt zunehmend NGOs mit Greenpeace zum Beispiel, tun sich zusammen und machen ihre eigenen Messungen. Und da kommen zum Teil jetzt sogar in Tokio andere Werte raus, als die, die von der Regierung angegeben werden.
Mich hätte interessiert, wie ist das in Japan mit der Verflechtung zwischen Atomindustrie und Politik? Was kann man dazu sagen? Also wie realistisch ist es, dass in dem Bereich sich etwas verändern wird? Wir haben ja ähnliche Debatten zum Beispiel jetzt in Frankreich, die Verbindung zwischen Atomindustrie und Politik. Wenn man den Berichten glaubt, dann ist Japan de facto ja gar nicht in der Lage, aus der Atomkraft auszusteigen, weil die Energieversorgung anders überhaupt nicht oder nicht ausreichend gewährleistet werden kann. Also was kann man hier realistisch erwarten und wie ist vor allem auch personell die Verflechtung, weil oft ist das ja bei den handelnden Personen ein Bäumchen-Wechsel-Dich-Spiel. Ist das in Japan ähnlich?
Ja, also das war sicher die Tradition auch, dass Leute aus der Bürokratie nahtlos dann in große Firmen, Konzerne gewechselt sind. Also wenn sie von der Bürokratie in Pension gegangen sind, dass sie dann in den Vorstand der Firma oder so gegangen sind. Da gibt es ganz, ganz starke Verflechtungen. Natürlich ist das auch das riesige Problem, würde ich mal sagen, dass erstens die Energieabhängigkeit ist, ein Drittel, glaube ich, kommt aus Atomkraftwerken von der Energie. Die kann man natürlich nicht auf einen Schlag abschalten, bitte hoffentlich auch nicht, weil sonst fliegen alle anderen wieder in die Luft. Das ist ja ein Teufelskreislauf mittlerweile. Und aufgrund der politischen Situation, jetzt wird der Naoto Kan, der ja noch irgendwie aus der Anti-Atom-Bewegung gekommen ist, zurücktreten mit August, weil man ihm vorwirft, er hat so ein schlechtes Krisenmanagement gemacht und da kommen wieder die alten, ganz konservativen Kräfte an die Macht, ist zu befürchten, dass es schwierig wird. Ja, ganz richtig. Und natürlich spielt die wirtschaftliche Macht eine ganz große Rolle. Das war ja auch schon bisher. Wo sind denn die Atomkraftwerke? Die sind irgendwo in der Provinz, in den Dörfern. Und die Leute dort sind sehr wohl gekauft und bestochen worden, wie es heißt, wie ich höre. Die haben sehr wohl auch die Kommunen finanzielle Vorteile gehabt, indem sie halt das Atomkraftwerk dort angesiedelt haben und indem ihnen dann die Betreiberfirma, die jeweilige, einen tollen Gemeindesaal hingestellt hat. So einfach läuft es.
Da gibt es eine Frage.
Heute ist im ORF, in Ö1, Entschuldigung, in Ö1 eine Serie gestartet worden im Radiokolleg, die sich mit Katastrophen beschäftigt, die Auswirkungen auch auf die Politik gehabt haben. Zum Beispiel die französische Revolution ist beschleunigt worden durch die Klimaveränderungen, die es damals gegeben hat, weil ein riesiger Vulkanausbruch in Island war. Und könnten Sie sich nicht vorstellen, dass es auch auf die Atomkraft einigermaßen Auswirkungen in Japan haben könnte und so eine Entwicklung auch beschleunigt, dass man da dagegen ist? Ich meine, das ist ein hochindustrialisiertes Land und braucht unheimlich viel Energie, dass das sehr schwierig ist, ist mir klar. Aber glauben Sie nicht, dass das da auch beschleunigt werden könnte durch solche Entwicklungen? Also die positive Entwicklung verursacht durch Katastrophen eigentlich, ja.
Ja, also das eine ist natürlich das, was ich mir wünschen würde. Das andere sind irgendwelche Prophezeiungen, die man abgeben kann, Kaffeesud lesen. Und das andere ist dann die pessimistische Einstellung, dass man sich denkt, naja, wer weiß. Also ich kann es seriöserweise nicht beantworten, was sich tun wird. Ich bin selber sehr neugierig und möchte mir das auch gern anschauen und ein Stimmungsbild machen. Aber zum heutigen Zeitpunkt würde ich vielleicht auch viel Geld verdienen, wenn ich es sagen könnte. Ich kann mir nur vorstellen, wenn ein
Wille da ist, dann gibt es die Kraft in Japan, dann gibt es die Technologien, dann gibt es die Leute, die Alternativen erfinden können, dann gibt es vielleicht Pläne in der Schublade. Es kommt immer nur auf den Willen drauf an, weil auch das 3-Liter-Auto ist ja nur eine Frage, welche Schublade man aufmacht und wer davon was hat, dass das Auto endlich umgesetzt wird. Die Pläne gibt es ja sicher längst. Also es ist immer nur, wer ist an der Macht und wer hat was davon, glaube ich.
Gibt es noch eine Frage?
In diesem Zusammenhang ist auch erklärt worden, durch den Tsunami in Sumatra hat es offiziell 200.000 Tote gegeben, inoffiziell 500.000, und denen hat man sofort Häuser hingestellt. Nur sind die Häuser, dem werden den Anforderungen nicht gerecht, das sind Betonhütten, dort hat enorme Hitze. Und die Leute bauen jetzt auf diese alten, auf diese neuen Häuser, bauen sie ihre alten Hütten auf. Also sowas sollte man natürlich auch bei solchen Katastrophen vermeiden.
Ja, aber ich glaube, man muss halt auch bedenken, neue Häuser für 200.000 Leute, wie sie in Sumatra war, hinzustellen und das möglichst schnell, da stellt man halt dann auch das Billigste hin und wahrscheinlich wird es in Japan auch nicht viel anders sein. Kann ich mir schon vorstellen.
Die letzte Frage.
Nein, das war nur eine Anmerkung. Ich habe es in den oberösterreichischen Nachrichten gelesen, ich weiß nicht, was heute oder vor ein paar Tagen, dass, ich meine, es erscheint eh logisch, aber dass jetzt 80-85% der japanischen Bevölkerung sehr kritisch bzw. ablehnend der Kernkraft gegenüberstehen würden. Erscheint eh logisch nach dieser Katastrophe, aber wirkt sich vielleicht doch auch politisch aus. Ich meine, es gibt freie Wahlen in Japan, oder?
Ja, Japan ist eine Demokratie.
Ja, sagen wir mal, bei dem.
Ja, und welche Rolle spielt die Wirtschaft? Und wer ist stärker?
Das nehme ich jetzt einfach als Schlusswort für die. Dann sage herzlichen Dank an Juri Brandner und an Frau Tulschigi. Dankeschön.
Für Ihr Interesse.
Die beiden Damen sind noch länger hier, um direkt auch noch Fragen zu beantworten, beziehungsweise falls Sie das Projekt unterstützen möchten, sehr herzlich und sehr willkommen. Ich möchte die nächsten beiden Veranstaltungen ankündigen. Und zwar, wir haben am kommenden Sonntag eine französische Matinée, also in französischer Sprache. Unsere Gäste sind Christa Sommerer und Laurent Mignon. Wie tue ich mir auch schwer. Die beiden sind Professoren hier an der Interface Culture in der Kunstuniversität in Linz. Und der Gastgeber wird sein der Eckhard Redelhammer, Honorarkonsul von Frankreich. Also falls Sie Interesse haben, bitte auch gerne weitersagen. Der kommende Montag steht unter Bibliotheken im Google-Zeitalter. Da wird Johanna Rachinger kommen, die Leiterin der Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek. Und sie wird uns Rede und Antwort stellen am Beispiel von der Nationalbibliothek, dem Google-Deal und was ihr Ziel mit solchen Sachen einfach ist. Und sonst möchte ich nur sagen, wir werden im Sommer durchprogrammieren. Das Programm wird ab nächster Woche online sein. Es wird jeden Montag Programm geben und auch die Sonntagssachen, genauso auch zum Mittag. Also auch der Sommer wird durch den Kepler-Salon begleitet, sie auch durch den Sommer. Und in dem Sinn einen schönen Abend und danke, dass Sie hier waren.
Sie hörten eine Aufnahme des Kepler Salon Linz vom 20. Juni 2011 zum Thema Kratzer im glänzenden Lack, Japan nach der Katastrophe. Zu Gast waren Judith Brandner, Radio- und Printjournalistin, Gastgeberin war Iris Meyer.